Ich begrüße euch auch alle ganz herzlich zum ersten Advent heute Morgen im Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir den gemeinsam feiern können. Und jetzt muss ich noch kurz vom Starten noch ein persönliches Wort an der Hauke richten. Im Nachhinein nochmal Entschuldigung, dass ich da den Blutdruck hochgetrieben habe. Ich habe mir jetzt aber überlegt, es wäre für mich schmerzlicher, wenn ich da wäre und dann steigt der Blutdruck von manchen. Das, dann lieber so, wie es du erlebt hast. So. Wir haben heute einen Predigtext, den Adventspsalm. Wir haben ihn eben schon gesprochen. Und da geht es darum, dass Besuch kommt, dass wir Türen und Tore weit öffnen sollen. Wir sitzen zu Hause, es klingelt, es klopft an der Tür. Manchmal ist es so, wir erwarten den Besuch, wir haben uns verabredet, Oma und Opa oder die Kinder sind zum Kaffee eingeladen worden. Und jetzt ist es soweit, sie klingeln, wir wissen genau, wer da kommt. Und wir haben uns ja auch vorbereitet dann. Wir haben alles schön geordnet, aufgeräumt, im Flur die Schuhe in den Ständer gestellt, Kaffee gemacht, den Tisch gedeckt, die Dekoration und auch die Socken unterm Sofa rausgenommen und in die Wäsche geworfen. Wir hatten die Zeit, wir freuen uns auf die Begegnung. Und es lässt auch die Möglichkeit, mich auf den Besuch vorzubereiten. Und es gibt eine gute Zeit, weil es ist verabredet und deshalb eine gute Sache. Spannender ist es, wenn unerwartet geklingelt wird. Und wir nicht wissen, wer steht jetzt da vor der Tür. Und wir uns auch gar nicht. Vielleicht haben wir was bestellt und dann sagen wir, das ist sicher der Paketdienst. Dann laufen wir einfach los. Aber wenn man jetzt wirklich keine Ahnung hat, wer könnte da kommen, da ist ja erstmal eher ein bisschen Spannung und Unsicherheit angesagt und da sagen wir ja, natürlich, wir schauen. Vielleicht ist jemand, der zufällig in der Gegend ist und wir freuen uns, dass er bei uns reinschaut und an uns gedacht hat und wir heißen ihn willkommen. Vielleicht ist aber auch jemand, der immer wieder mal klingelt und sich über irgendwas beschwert und wir denken, nicht der schon wieder, hoffentlich nicht der schon wieder. Ja, wenn ich unerwartet Besuch bekomme, dann wechselt sich so ein bisschen Neugier und Spannung. Dann weiß ich nicht genau, was passiert. Von einer freudigen Überraschung bis hin zum Ärger, der mir den Rest des Tages verdirbt. Ich habe das auch schon erlebt. Und da stand dann jemand, der wollte meiner Frau einen Staubsauger verkaufen und der hat dann gleich massiv so die Tür geöffnet und da musste ich mich dann dagegen stellen und sagen, so, hier nicht weiter, wir sind versorgt, wir brauchen keinen Kobold. Oder es klingelt und man bekommt schon ein Traktat entgegengestreckt. Das versuche ich dann auch möglichst schnell zu beenden. Also ich habe mich einmal da in die Diskussion bei Jehovas Zeugen eingelassen und seitdem versuche ich das ganz schnell zu beenden. All die Möglichkeiten gibt's. Aber selbst wenn wir Besuch unangekündigt bekommen, ist ja immer wieder noch das Thema, wir sind jetzt überrascht und ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Die Keksdose ist ausnahmsweise wieder mal leer. Die Wohnung versinkt im Chaos und in der Küche, in der Spüle stapelt sich das gebrauchte Geschirr. Und womöglich habe ich auch gerade was anderes vor. Und es ist jetzt wirklich ungelegen. Und dann muss ich mich entscheiden. Mache ich die Tür auf oder stelle ich mich, als ob ich nicht da wäre und warte darauf, dass der Besucher wieder weitergeht. Wir sehen schon, wenn wir Besuch bekommen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Und jetzt lesen wir hier in dem 24. Psalm lesen wir auch von so einem Besuch, von einem ganz überraschenden Besuch. Der Psalm selber ist ein Pilgerpsalm von der Prozession, die Lade Gottes in den Tempel führt, wo das ganze Volk mit dabei ist. Und Gott praktisch in sein Heiligtum einzieht. Er handelt vom Einzug Gottes in den Tempel. Und bei all dem, was wir bisher gehört haben über erwarteten oder auch unerwarteten Besuch, ist es doch nochmal eine ganz andere Dimension und wird jetzt richtig spannend. Denn jetzt, sagt der Psalm, steht Gott vor der Tür und klopft an. Und wir schauen durch den Türspion und erkennen eindeutig Jesus. Stellen wir uns das mal vor. Es klingelt, wir schauen durch den Türspion und wir erkennen Jesus. Vielleicht sieht er ganz anders aus, aber wir wissen es. Es ist Jesus. Und jetzt stellt sich die Frage, was mache ich denn nun? Mache ich die Tür auf? Soll ich die Tür aufmachen oder ducke ich mich weg und hoffe, dass er weitergeht? Versuche ich noch geschwind das Zimmer in Ordnung zu bringen oder folge ich einfach jener Aufforderung, die wir aus Psalm 24 hören, mach die Tore weit, die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehen. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Es ist der König der Ehre. Diese Wiederholung, also die erste Wiederholung ist, mach die Tür auf, mach die Tor weit. Die zweite Wiederholung, das Ganze wird nochmal wiederholt, zeigt schon, wie dringlich es dem Psalmist hier ist, zu sagen, mach doch die Tür auf. Traut euch und macht die Tür auf. Eindeutig die Aufforderung. Die Worte aus Psalm 24. Mach die Türen auf. Lass Gott in dein Haus und in dein Leben hineinkommen. Aber es wird nicht nur von der geöffneten Tür, sondern ebenfalls vom geweiteten Tor gesprochen. Tor ist vielleicht nicht mehr so der Begriff, mit dem wir täglich umgehen. Wir kennen Garagentore, die sind inzwischen leider häufig wegen der Breite der Autos eng geworden, die Garagentore. Wir können die Tore im Fußball, 7,24 breit, 2,9 hoch, kennen wir auch. Aber wenn wir uns zurückerinnern, dann kennen wir schon auch Tore an Burgen und an Schlössern. Tore zum Schutz. Auch in den Städten waren im Mittelalter Mauern und Tore darin. Und nicht jeder konnte beliebig eintreten und da sein. Nein, er musste durch das Tor. Und am Tor wurde überprüft, wer kommt denn da? Und was hat er vielleicht schon auf dem Kerbholz und was haben andere oder wir schon Erfahrungen mit ihm gemacht und darf der überhaupt reinkommen? Das ist das Tor, das früher noch viel wichtiger war als heutzutage. Nicht jeden wollte man nämlich einlassen, sondern Unruhestifter, Feinde, die mussten draußen bleiben. Aber es gab auch Leute, für die musste man die Tore öffnen. Denen musste man den Eingang freiräumen. Da hatte man gar keine Wahl. Denn sie besaßen die Macht und die Autorität, dass sie da durchkommen. Und wenn man sich keine Schwierigkeiten machen wollte und keinen Ärger einhandeln wollte, dann hat man die Tore geöffnet. Dazu gehören vor allem der König und sein Gefolge. Denn so ein Herrscher und seine Soldaten, die besaßen Macht und die besaßen Waffen. Und da flößte einem schon der Anblick der Pferde und der Rüstungen ordentlich Ehrfurcht ein. Also ganz am Rande bemerkt, wir hatten vor einem Jahr ein Nikolausfeier bei unseren Enkeln. Und da kam der Nikolaus tatsächlich auf ein großes Pferd. Mit Wandel, und da ist ja dann so der Herr, also mir hat es auch, also nicht, dass ich davon gelaufen wäre, aber mir hat es einfach Respekt eingeflößt, so ein großes Pferd, und wenn dann da jemand noch mit Rüstung sitzt und die Klappe nach unten, dann überlegt man sich schon, ob man sich da anlegt damit. So ähnlich klingt das auch, wenn wir im Psalm 24 hineinhören. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Ja, stark und mächtig. Der Herr, der da kommt. Aber es steht auch mächtig im Streit. Also jemand, mit dem ich mich nicht anlegen möchte. Es ist ausdrücklich dieses streitbare Thema da auch drin. Mächtig im Streit, mächtig im Konflikt. Wenn es denn drauf ankommen sollte. Einen König, der von Rüstung und Waffen, Soldaten nur so strotzt. den will ich natürlich nur ungern zum Gegner haben. Dem öffne ich die Tür, aber vielleicht nicht unbedingt aus Freude und Willkommen, sondern einfach, weil ich sage, ich möchte die Konsequenzen nicht haben, wenn ich die Tür da nicht öffne. Also dieses Bild schwingt hier schon auch mit in dem Psalm. Dass da der König kommt, mächtig, stark und mächtig, auch mächtig im Streit. Aber genau an dem Punkt, denke ich, müssen wir die Perspektive ändern. Weil ich glaube, dass wir manchmal schon auch Gott genau so betrachten. Mächtig. Und ja, auch jemand, der Fehler sieht, auch jemand, der Fehler zeigt, der bestrafen kann, wenn ihm etwas in meinem Leben nicht passt. Häufig, wenn wir ehrlich sind, ist das doch auch ein Gottesbild, das wir in uns tragen. Dieser mächtige, aber auch dieser streitbare Gott. Und sicherlich gibt es in jedem Leben, bei mir auf alle Fälle, Dinge, die verbesserungswürdig sind, die ich in meinem Alltag anders machen kann und auch anders machen müsste. Aber trotzdem, und das haben wir dann in der folgenden Geschichte ja erkannt, Jesus wird dann angekündigt, Jesus kommt auf die Welt im neuen Bund. Trotzdem wissen wir und dürfen wir wissen, Gott ist eben nicht mein Feind. Im Gegenteil, er ist mein Freund. Gott ist mein Verbündeter. In den Kämpfen des Alltags. Wenn ich das vor Augen habe, dann ändert sich die Sichtweise. Dann steht mir ein mächtiger König bei. Ein König, der mich vor anderen und mir selbst verteidigt. Ein König, der mir auch aus Niederlagen heraushilft. Und genau das zu wissen, dass der Beistand, den ich habe, wenn ich diesen König bei mir einlasse, dass ich der Beistand, den ich habe, mächtig und kraftvoll ist, das finde ich, kann ein ganz großer Trost sein. Auch in Zeiten, wo es uns schwerfällt zu glauben. Auch in Zeiten, wo wir angefochten sind. Durch Menschen, durch Krankheiten. Auch in Zeiten, wo wir tiefe Täler durchgehen in Trauer. Können wir wissen, wir haben einen starken Freund, der uns zur Seite steht. Und ja, so einen Freund, den lasse ich dann auch in meine unaufgeräumte Wohnung. Vermutlich sogar in mein unaufgeräumtes Leben. Wie das dementsprechend aussieht, wenn Gott in mein Leben und in mein Dasein tritt, da habe ich jetzt eine kleine Geschichte, die ich unlängst mal gelesen habe. Wie sowas aussehen kann. Ein Mann erfuhr, dass Gott ihn besuchen wollte. Er wurde ja schrecklich nervös. Zu mir rief er, in mein Haus. Und er rannte von Zimmer zu Zimmer. Er rannte durchs ganze Haus. Er lief die Treppen rauf und runter, kletterte auf den Dachboden, stieg in den Keller hinab und sah sein Haus auf einmal mit ganz anderen Augen. Unmöglich, jammerte er. In diesem Dreckstall kann ich keinen Besuch empfangen, schon gar nicht Gott. Alles voller Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Es geht ja manchmal so, wenn man so bestimmte Perspektive sieht, dann wird alles noch viel schlimmer, als es tatsächlich ist. Und so ging es dem Mann, dass er gesagt hat, in dieses Haus, nein, da kann ich Gott nicht empfangen. Aber er reißt die Fenster auf und schreit raus, Brüder, Freunde, Leute, ihr müsst mir helfen. Helft mir aufräumen. Irgendjemand bitte. Aber ganz schnell. Und er macht sich sofort dran, selber aber aktiv und putzt sein Haus. Und durch den dicken Staubwolken sah er, dass ihm tatsächlich jemand zu Hilfe gekommen war. Worüber der Mann sich als sehr dankbar war. Sie schleppten gemeinsam das Gerümpel hinter das Haus, schlugen es klein und, das ist jetzt nicht mehr ganz politisch korrekt, verbrannten es. Ja. Sie schrubbten die Treppen und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und noch immer klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, schnaufte der Mann. Doch, das schaffen wir, sagte der andere. Und sie plagten sich den ganzen Tag. Und tatsächlich waren sie spät am Abend fertig. Sie gingen in die Küche, der Mann deckte den Tisch. So sagte er, jetzt kann er kommen, mein Besuch. Jetzt kann Gott kommen. Aber wo bleibt er denn nur? Aber ich bin ja da, sagt der andere. Ich glaube, diese Geschichte, die steht nicht in der Bibel und hat trotzdem viel zu sagen. So schnell kann es passieren. So unverhofft begegnet uns Gott, wenn wir uns auf seinen Besuch einstellen. Die Person in der Geschichte hat es getan, sich auf Gott eingestellt. Obwohl sie hätte es ja auch ganz anders machen können. Sie hätte auch sagen können, nein, ich lebe so weiter wie bisher, vielleicht mache ich das eine und andere im Haus, aber das mit Gott, das lasse ich. Und ich lasse ihn nicht rein, er soll zu jemand anders gehen, er soll weiterziehen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, sich in dem Haus zu verschanzen, vorzutäuschen, er sei einfach nicht da. Oder etwas höflicher hätte er vermutlich genauso gut Gott absagen können, sorry Jesus, gerne ein anderes Mal, aber heute passt es leider überhaupt nicht. Und das alles macht der Mann nicht, er stellt sich den Besuch. Er will, dass Gott ihn besucht. Er will, dass Gott bei ihm ankommen kann. Und tatsächlich, Gott kam bei ihm an, aber ganz anders, als er das jetzt erwartet hatte. Ganz anders, als das überhaupt in seinem Vorstellungskraft lag, kam Gott bei ihm an. Drei Punkte, die wir aus der Geschichte rausnehmen können. Der erste Punkt, der Mann wollte, dass Gott kommt. Der Mann hat eben, wie ich es gerade gesagt habe, nicht gesagt, nein, ich bin nicht da, ich habe keine Zeit, ich mache gar nicht auf. Das hat er nicht, nein, er hat sich bewusst dafür entschieden, ich möchte diesen Besuch empfangen und ich möchte alles tun, was in meiner Macht steht, dass Gott bei mir einkehren kann, dass Gott zu mir kommt. Diese Entscheidung war der erste Schritt, dass Gott zu ihm kommen konnte. Das zweite, was wir daraus sehen, Gott begegnet ihm als Mitmensch. Diese Hauptperson unserer Geschichte fällt das ja ganz erst am Schluss auf, dass dieser Mensch, der da zu ihm kam, dass es tatsächlich Gott war. Dass dieser Mensch, der ein Helfer war, der mit anpackte, genau indem er ihm begegnete, war schließlich Gott. Uns kann das ebenfalls passieren, dass wir Gott begegnen und keine Ahnung haben und vielleicht erst später diese Ahnung und Gewissheit bekommen, das war ja Gott. Wenn man Gottesdienst in einer Predigt oder im gemeinsamen Lieder, die uns ansprechen, die uns anrühren, die uns sagen, ja, ich glaube daran und heute möchte ich ganz neu das festmachen und dann glauben, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus eine Hilfe sein kann und dass Jesus helfen will. Oder in Gesprächen mit anderen Christen und Christinnen. Gespräche, wo ich auch offen sagen kann, ja, was mich belastet, wo ich Defizite habe, wo ich schuldig geworden bin an Menschen. Und irgendwann merke ich, genau an der Stelle, in diesem Gespräch, ist Gott mir begegnet. Oder tatsächlich auch durch überraschenden Besuch, und das habe ich ja häufig erlebt in schweren Krankheitszeiten, wo Menschen, mit denen man überhaupt nicht rechnet, auf einmal an der Tür stehen, am Bett sitzen. Und helfen und der Hilfe sind, der wirkliche Hilfe sind. Wie oft war das bei mir, wo ich erst im Nachhinein gedacht habe, warum kommt derjenige jetzt genau an der Stelle? Und wo ich überzeugt bin, war und bin, dass dort Gott jemand geschickt hat, dass Gott da war und geholfen hat. Und bezeichnend ist auch, dass Jesus auch am meisten wirken kann, dort wo wir unsere Unaufgeräumtheit eingestehen. Dort wo wir sagen, ja, so sieht's aus bei mir. Auch in den persönlichen Gesprächen mit anderen. Wenn ich dort für mich eine Position habe, bei mir ist alles in Ordnung. Alles gut. Dann ist es viel schwerer, dass jemand mir eine Hilfe sein kann, als wenn ich ehrlich bin. Das heißt ja nicht, dass wir immer alles ausbreiten müssen. Das will ich damit nicht sagen. Aber es kommt immer auf die Einstellung an. Wie gehe ich auf jemanden zu? Wie höre ich ihm zu? Wie verletzlich mache ich mich auch? Dann kann Jesus helfen. Dann ist Jesus da und dann kann er auch in Begegnungen mit Menschen uns nahe sein und uns helfen. Gemeinschaft kann an einer Stelle sein, an der er uns besucht. Begegnungen mit Menschen im Alltag oder persönliche stille Zeit, wo wir ihm durch die Bibel zu uns reden lassen. Und in gewisser Weise habe ich jetzt schon den dritten Punkt angesprochen, in dem Gott uns nahe kommt, nämlich in der Erkenntnis, ich brauche Hilfe. Dem Mann in unserer Erzählung wird klar, als er die Nachricht vom baldigen Besuch erhält, er begreift, die Unordnung, die bekomme ich nicht alleine in den Griff. Und deshalb ruft er und schreit danach, dass ihn jemand unterstützt. Ich bin überzeugt, genauso kommt Gott in unser Leben. Nicht indem wir Schuld, Probleme, Scheitern und Versagen an Mitmenschen vor ihm verstecken und den Sofa kehren, sondern indem wir ihm all das sagen, all das Gott zeigen, alles vor ihm ausbreiten, in allem seine Hilfe erwarten. Jesus stört sich nicht, wenn unser Leben voller Gerümpel steht und die Sauberkeit zu wünschen übrig lässt. Ganz im Gegenteil, er möchte einfach nur in unseren Alltag hineinkommen. So wie auch mancher Freund lieber in mein unaufgeräumtes Zimmer reinkommt, als dass er draußen vor der Tür stehen bleibt und auf der Treppe in der Kälte wir miteinander reden. Jesus stört sich nicht. Er braucht keinen Hochglanzpalast, um sich wohlzufühlen, sondern, und das wissen wir aus der Weihnachtsgeschichte, ein Stall reicht ihm völlig aus. Bei vielen anderen Dingen fällt uns dieses Öffnen ja ziemlich leicht. Und da denke ich jetzt gerade an die Adventskalender, die ja gestern gestartet sind. Da machen wir jeden Tag ein Türchen auf. Und wir freuen uns und sind gespannt, was kommt denn heute raus. Inzwischen ist es ja nicht mehr einfach nur Schokolade, sondern da sind ja viele Dinge, können viele Dinge drin sein. Wir machen jeden Tag ein Türchen auf und gehen nicht mit der Angst heran, sondern ganz im Gegenteil mit Lust am Entdecken und Freude an der Überraschung. Und jetzt hätte ich einen Vorschlag für all diejenigen unter uns, die schon einen Adventskalender für dieses Jahr haben. Die anderen sollten sich dringend ganz schnell einen besorgen. Sonst funktioniert der Vorschlag nicht. Lassen wir es doch so machen, dass wenn wir jeden Morgen unser Türchen im Adventskalender öffnen, dass wir dieses Öffnen am Adventskalender mit einem Gebet verbinden. Mit einem Gebet, das da sagt, Herr, ich möchte dir heute ganz neu mein Herz öffnen. Ich möchte hören, was du mir sagen hast. Ich möchte mit dir heute in den Tag hineingehen. Mit allem, was geordnet und durcheinander ist. Du siehst meine Gedanken, meine Erwartungen und Ängste an diesem Tag. Wirke in mir auch an diesem Tag. Und ich bin gespannt, wo und durch wen du mich heute besuchen willst. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir leben in einer spannenden Zeit. Wenn wir in die Welt schauen, dann wird es uns Angst und Bange. Und wir wissen nicht, was noch alles kommt und was noch alles passiert. Und wir leben in einer spannenden Zeit, weil jetzt wieder die Adventszeit beginnt. Wo wir gerade als deine Jünger uns vorbereiten wollen auf den Geburtstag, auf das Fest deines Kommens in die Welt als kleines Kind. Und ich möchte dich bitten, dass wir öffnende Menschen sind, dass wir unser Herz für dich öffnen und uns immer wieder und dich immer wieder neu bitten, sei du unser Gast, komm du in unser Herz. Dass wir immer wieder neu von dir lernen unsere Dinge auch dir hinlegen und du siehst, was einen jeden von uns hier heute Morgen, was er mitgebracht hat an Freude, Fröhlichkeit, an Erwartung, aber auch an Schmerzen, an Trauer und Sorgen. Und für all das hast du ein Wort, hast du eine Hilfe und möchtest du helfen. Und dafür danke ich dir. Herr, lass diese Adventszeit geprägt sein von diesem sich dir öffnen, auf dich warten und dir mit Freuden auch entgegengehen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diesen Psalm aus längst vergangener Zeit, der doch so viel schon auch für uns heute noch zu sagen hat. Dafür danke ich dir. Amen. Jetzt wollen wir gemeinsam beten, das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.